3. Im Blindflug. Nach dem Anruf ging alles recht schnell. Es ging sogar so schnell, dass Paul nur die Hälfte mitbekam. Es stellte sich erst später heraus, dass er lediglich die Hälfte mitbekommen hatte, weil man ihm Tranquilizer in den Ring getan hatte. In der schwarzen Limousine, die kurz nach dem Anruf unten vor seinem Haus gewartet hatte und zwischen dessen hinteren Sitzen eine kleine Minibar war, aus der er sich bediente, bekam er nicht besonders lange etwas mit. Als er wieder zu sich kam, hatte er einen starken Druck auf den Ohren, was, wie er wiederum mit Entsetzen feststellen musste, daran lag, dass er sich in einem Flugzeug befand. Er brauchte eine Weile, um diesen Umstand zu realisieren, und als ihm klar wurde, dass er offensichtlich der einzige Passagier war, bekam er es mit der Angst zu tun. Irgendwann nahm er seinen ganzen Mut zusammen, schnallte sich ab und ging Richtung Cockpit. An der Cockpittür angekommen, er hatte dafür nicht lange gebraucht, da es sich um eine sehr kleine Maschine handelte, klopfte er an. Als sich keine Reaktion einstellte, probierte er es mal frech mit dem Türgriff, allerdings ohne Erfolg. Er war verriegelt. Er ging zurück zu seinem Platz und schaute aus dem Fenster. Vielleicht konnte er ja so herausfinden, wo er sich befand. Da sich seine Fähigkeiten als Nautiker aber in Grenzen hielten, konnte er nur mit Sicherheit sagen, dass sie sich über offenem Gewässer befanden. Resignierend ließ er sich zurück in seinen Sitz fallen und musste sich eingestehen, dass er wohl gerade entführt worden war. Wobei er sich fragte, ob das denn auch wirklich der Fall war, denn schließlich war er ja freiwillig in die Limo gestiegen. Dass er ein Flugzeug bestiegen hatte, fehlte aber in seiner Erinnerung. Nachdem er eine halbe Stunde in seinem Sitz so vor sich hingestarrt hatte, startete er erneut einen Versuch, mit den Piloten im Cockpit Kontakt aufzunehmen. Er klopfte, dieses Mal etwas energischer als zuvor, allerdings mit dem gleichen Resultat. Niemand öffnete ihm oder gab wenigstens Rückmeldung über die Bordsprechanlage. Also begann er den Flieger nach Hinweisen zu durchsuchen, auch wenn er überhaupt nicht wusste, nach was er suchen sollte. Letzten Endes wurde er dann doch fündig. Er fand zwar keine Anhaltspunkte für seine Entführer, aber er fand eine Minibar. Also versuchte er, aus der Not eine Tugend zu machen und genehmigte sich ein Glas Brandy, der allerdings ein wenig komisch schmeckte. Als er wieder zu sich kam, trug er riesige Vollschalen-Kopfhörer, hatte ein Mikrofon vor dem Mund und saß in einem Hubschrauber.
»Guten Morgen, Herr Leuchter. Schön, dass Sie wieder zu sich gekommen sind. Wir müssen in 5 Minuten da sein.«
Pauls Kopf dröhnte, als hätte er den gesamten Schnapsvorrat der Pilzkanne leergesoffen. Er brauchte einen Moment, bis er seine Umgebung scharf wahrnahm. Als er endlich begriff, wo er sich befand, schnellte er ruckartig aus seinem Sitz nach oben, was zur Folge hatte, dass er sich den Kopf an der Decke des Hubschraubers anstieß. Was das Gewummer in seinem Schädel nicht gerade linderte.
»Nicht so stürmisch, der Herr. Sie holen sich sonst noch eine Beule.«
Erst jetzt begriff Paul, dass er nicht alleine war. Er blickte auf die Sitzbank gegenüber und da saß sie, die wahrscheinlich mit Abstand hübscheste Frau, die er je in seinem Leben gesehen hatte.
Was?
Die Frau mit den schulterlangen, feuerroten Haaren und dem so tief ausgeschnittenen Dekolleté, bei dem man mit viel gutem Willen den Rand der Warzenvorhöfe erahnen konnte, grinste ihn mit ihren unglaublich sinnlichen Lippen entwaffnend an.
»Das mit den Halbsätzen ist wohl genau ihr Ding, was?«
Das erste Mal an diesem Tag zog Paul die richtigen Schlüsse und sagte, »Sie sind die Frau, mit der ich telefoniert habe, richtig?«
Ihr Grinsen wurde noch etwas breiter. Für ihren Zustand keine schlechte Auffassungsgabe.
»Was heißt denn für meinen Zustand?« Die dralle Rothaarige beugte sich nach vorne. Der Einblick in ihr Dekolleté wurde fast unverschämt.
»Nun ja, Sie waren die letzten 16 Stunden ziemlich weggetreten.«
16 Stunden hallte es in Pauls Kopf nach und schön langsam dämmerte ihm, dass er wohl betäubt gewesen sein musste. Er beschloss, diese neu gewonnene Erkenntnis seinem Gegenüber mitzuteilen.
»Sie haben mich betäubt. Geht's eigentlich noch?«
Die Dame vom Telefon lehnte sich wieder zurück, ihr Grinsen behielt sie aber bei.
»Nein, Herr Leuchter, das haben Sie schon selbst besorgt. Niemand hat Sie dazu gezwungen, etwas aus der Minibar zu trinken.«
Paul stutzte kurz, dann begriff er. Sie wussten, dass ich was trinken werde.
Ihr Grinsen blieb, allerdings mischte sich etwas in ihren Ausdruck, das Paul nicht deuten konnte.
Herr Leuchter, wir kennen Sie besser, als Sie glauben, und da wir uns niemals anmaßen würden, Sie vorsätzlich zu betäuben, haben wir uns diesen kleinen Trick überlegt.
So lief der Hase also, dachte sich Paul.
Läuft das nicht auf das Gleiche hinaus?
Ihr neuer Auftraggeber, also mein Chef, legt gesteigerten Wert darauf, dass der Ort, zu dem wir Sie gerade bringen, für Sie ein Geheimnis bleibt. Zumindest so lange, bis er sich sicher sein kann, dass Sie...
Sie schien kurz zu überlegen, welche Formulierung sie benutzen sollte.
Auf Kurs sind.
Paul wollte ihr gerade entgegenschmettern, dass sich ihr Chef den Kurs sonst wohin stecken konnte, aber er kam nicht dazu, da der Hubschrauber plötzlich in den Sinkflug überging. Die rote Versuchung drückte auf einen kleinen Knopf auf ihrem Helmfunk und sagte etwas, das er nicht mehr verstand. Sie hatte ihn offenbar stumm geschaltet. Sie drückte nochmal auf den Knopf.
Wir sind jetzt da.
Sie deutete auf die offene Kabinentür und Paul riskierte einen Blick. Dabei hatte ihn fast der Schlag getroffen. Keine 500 Meter von ihnen entfernt wuchs ein stählernes Gebilde aus dem Wasser. Zuerst war er sich nicht ganz sicher, was er da vor sich hatte, doch allmählich begriff er, dass es sich dabei um eine Bohrinsel handeln musste. Einige Details daran stimmten aber nicht überein mit dem, was er über Bohrinseln wusste. Er war sich zum Beispiel sicher, dass sich auf Bohrinseln keine tanzenden Menschen befanden und auch die Technomusik, deren wummernde Bässe er trotz des Rotorengeknatters deutlich vernehmen konnte, passte nicht so recht in das Bild, das er so von Bohrinseln hatte. Der Hubschrauber drehte nach links ab und flog nun direkt auf das Stahlmonster zu, weiterhin im Sinkflug. Eine knappe Minute später setzte der Hubschrauber auf einer mit einem großen H gekennzeichneten Auslegerplattform auf und als die Rotorblätter zum Stillstand kamen, schälte sich aus den wummernden Bässen eine Synthesizer-Melodie heraus. Hier fand offenbar ein ordentlicher Rave statt.
Wenn ich bitten darf.
Die dralle Rothaarige machte eine einladende Geste Richtung Kabinentür. Paul überlegte kurz, ob er einfach sitzen bleiben sollte, kam aber dann zu dem Schluss, dass die Rothaarige dies wohl nicht akzeptieren würde, schnallte sich ab, nicht ohne sich nochmal kurz zu fragen, wer ihn wohl angeschnallt hatte, und stieg gemeinsam mit der mysteriösen Frau aus.
»Hier entlang, Herr Leuchter.«
Sie deutete in Richtung einer Stufenleiter, die anscheinend zur Hauptplattform führte.
»Sie können mich ruhig Paul nennen«, versuchte er, das Eis zu brechen.
»Nein, Herr Leuchter, so weit sind wir noch nicht. Kommen Sie, Sie werden erwartet.«
Resignierend folgte er der Schönheit. Auf der Hauptplattform angekommen, versuchte er einen neuen Anlauf.
»Die feiern da ja einen ganz netten Rave da drüben.«
Er deutete auf die tanzende Meute. Es mussten etwa 200 Menschen sein und, das bemerkte er sofort, sie waren allesamt sehr attraktiv und nur spärlich mit Textilien bedeckt. Kein Wunder, dachte er sich, ihm lief die Soße in Strömen herunter. Hier war es brütend heiß. Da die Rothaarige nicht reagierte, probierte er es erneut.
»Ich sagte, die feiern ja einen ganz schönen Rave da drüben.«
Als sie wieder nicht reagierte, gab er auf. Sie kamen vor einem kastenförmigen Gebäude an, das sich am hinteren Ende der Hauptplattform befand, und blieben vor einer Stahltür stehen. Die Frau tippte eine kurze Zahlenkombination in ein Tastenfeld neben der Tür ein, welche sich mit einem dumpfen Klacken öffnete.
»Nach Ihnen!«
Brav oder unfähig zu protestieren, gehorchte er und trat durch die Tür. Sie schritten eine lange Metalltreppe nach unten. Er zählte im Geiste die Etagen mit und musste zu seiner Verwunderung feststellen, dass es dererlei 7 waren. Sie mussten sich bereits unter der Wasseroberfläche befinden.
»So, ab hier immer geradeaus und dann durch die große Tür. Sie werden bereits erwartet.«